Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Wir sind mittlerweile bei Folge 56. Bei mir zu Gast ist Dr. Matthias Schäffler. Hallo Matthias.
Hallo Nils, schön hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Für unsere Zuhörer seid nicht verwundert und Zuhörerinnen natürlich auch, dass Matthias und ich so ein bisschen lockerer gleich zusammen sprechen. Wir telefonieren des Öfteren. Matthias, du bist auch praktisch mit meinem behandelnder Arzt. Wir tauschen uns immer aus über neue Studien und generell den Verlauf der Erkrankung. Heute möchten wir aber da über das ASCO Annual Meeting sprechen. Ja, für die, die es nicht kennen, das ist so der wichtigste Kongress der klinischen Onkologie, oder Matthias?
Absolut. Also vor allen Dingen der größte. Es kommen da wirklich 50.000 Onkologen hin. Es ist seit Pi mal Daumen so 10 Jahren so, dass es auch nur in Chicago stattfinden kann, weil das die einzige Messeeinrichtung in den USA ist, die 50.000 Onkologen aufnehmen kann sozusagen. Früher ging das noch von Stadt zu Stadt, aber jetzt ist das halt seit 10 Jahren immer in Chicago.
Also dadurch, dass es so viele ist, ist dann der Standort eigentlich schon vorgegeben praktisch.
Genau.
Matthias, was konntest du denn mitnehmen oder was war so dein persönliches Highlight?
Also eigentlich der Kongress insgesamt. Also ich fand es diesmal nicht so ausgeprägt, dass es ganz überraschende neue Sachen gab, die man gar nicht auf dem Schirm hatte oder so, sondern diesmal fand ich es wirklich spektakulär und wahnsinnig ermutigend auch, dass wirklich von Krebsart zu Krebsart die Medikamente oder die Therapieformen sich langsam ausgleichen, abgleichen, dass es nicht mehr ist, dass man eine Therapieform nur für, sagen wir mal, Pankreaskarzinom machen kann und nicht für Lungenkrebs und so. Also das hat sich wahnsinnig ausgeweitet, ist wahnsinnig interdisziplinärer auch geworden. Ganz, ganz großes Ding war in diesem Jahr die Antibody-Drug-Conjugates, die ADCs, die wirklich omnipräsent waren, aber auch andere Therapieformen wie zielgerichtete Therapie in Kombination mit Immun-Checkpoint-Blockade, KT-Zellen und so. Also da war wirklich richtig viel los, was wirklich auch richtig hoffnungsvoll gestimmt hat. Also was wir ja immer predigen, therapeutischerseits, ne, und versuchen, den Patienten klarzumachen, dass wirklich wahnsinnig viel in Mache ist und wahnsinnig viel an Fortschritt und an Forschung da reingesteckt wird. Das, finde ich, hat man bei diesem ASCO ganz, ganz, ganz stark gemerkt, dass man wirklich auf ganz breiter Ebene bei ganz vielen Krebsarten wirklich hervorragende Fortschritte gesehen hat.
Ja, das haben wir beide auch schon öfters diskutiert, dass eigentlich irgendwann nur die Treiber Mutation oder ich sag mal die DNA des Krebses eigentlich entscheidend ist und gar nicht mehr wo. Also wo er sich im Körper befindet. Viele Ärzte sind ja da, ich sag mal, das ist ja eine sehr kontroverse Diskussion, ne? Viele halten das oder hielten das immer, wenn ich mit denen gesprochen habe, gar nicht für möglich, dass sich das irgendwie vermischen wird. Aber wie du das auch schon sagst, es spielt irgendwann gar keine Rolle mehr, wo der Krebs sich befindet, sondern welchen Angriffspunkt man hat, ne?
Absolut. Also es gibt schon noch Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel BRAF-Mutationen anguckt, die haben eine unterschiedliche Prognose und Therapierbarkeit im Lungenkrebs, im Melanom und im Darmkrebs. Aber nichtsdestotrotz wird da an jeder Stellschraube auch wirklich geschraubt und gearbeitet. Also da war ein kleines Highlight auch eine Studie für Darmkrebs mit BRAF-Mutationen, was relativ vielversprechende Ergebnisse geliefert hatte. Also wie du sagtest, es ist schon so, dass wir die Schwachstellen der Krebsarten ja kennen oder die Angreifbarkeit definieren können und die dann von Krebsart zu Krebsart halt mal mehr angehbar sind oder mal besser angehbar sind und mal weniger gut angehbar sind, aber prinzipiell angehbar sind. Und in die Richtung geht es. Also als ein Beispiel, das fand ich relativ spannend, wir wissen vom Glioblastom, von einer Hirntumorart, dass es da sogenannte Targeted Field Therapies gibt, also dass man damit so Elektronenstimulationen den Tumor bekämpft. Das ist seit einem Jahr auch bei Lunge und beim Pleuramesothelium zugelassen und wurde dieses Jahr beim ASCO dann jetzt auch beim Pankreaskarzinom gezeigt. Also so ein bisschen, dass man wirklich sieht, dass man nicht auf seine Spezialbereiche beschränkt bleibt, sondern dass man wirklich guckt, was gibt's in anderen Gebieten noch, wie kann ich das womöglich für eine andere Krebsart auch positiv einsetzen. Also das war wirklich für mich so der rote Faden beim diesjährigen ASCO.
Wie funktioniert das? Also was ist das genau?
Da wird ein elektromagnetisches Feld beziehungsweise ein elektrisches Feld aufgelegt, also wirklich durch so Platten, die Strom leiten. und dann niederpotent sozusagen verabreicht über viele, viele Stunden, also über 18, 20 Stunden am Tag. Das ist durchaus kontrovers diskutiert. Ne? Wir tun uns da schon manchmal so ein bisschen schwer mit, weil, hörst du vielleicht raus, ist auch nicht so einfach zu erklären, wie gut das wirkt oder warum das wirkt. Nur da bin ich natürlich extrem studiengläubig. Also wenn es da wirklich Studien gibt, die da einen Vorteil zeigen, wären wir die Letzten, die das irgendwie schlecht reden würden. Es ist, wie gesagt,
denn da was?
Ja, ja, es gab beim Pankreaskarzinom gab es da jetzt neueste Ergebnisse, nachdem es im letzten Jahr bei Lunge und Pleura diskutiert worden ist und meine ich auch die Zulassung erreicht hat. Beim Glioblastom ist das schon ein bisschen länger, schon seit 3-4 Jahren im Einsatz.
Okay, und das gibt man dann zusätzlich zu der Medikation oder?
Ja. Absolut. Ich glaube, man hat sich, also will da nicht den Kollegen, die sich damit auseinandersetzen, zu sehr zuvorkommen. Also ich meine, es gibt keine richtig harte Argumentation, ob da ein Tumor kleiner werden sollte drunter oder ob das eher was ist, was halt Dampf rausnimmt aus der Tumorerkrankung, was halt so in Richtung Stabilisierung und so geht. Das wird aber in der Tat nie einzeln eingesetzt, sondern immer in Kombination mit Standardkrebsmedikation.
Du hast ja eben schon die ADCs erwähnt. Kommen wir mal zu deinem, ich sag mal, Hauptfeld, die medikamentöse Therapie. Ist dir irgendwie eine Studie besonders aufgefallen, was ADCs betrifft?
Ja, insbesondere die man jetzt wirklich nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Es gab schon ein paar neue, auch bispezifische Antikörper, die dann noch gekoppelt sind an eine Payload im HER2-Bereich beim NSCLC. Es gab auch ein paar ein bisschen weniger positive Studienergebnisse von ADCs, die jetzt nicht so viel bewegt hatten, wie man sich das vielleicht im Vorfeld erhofft hätte. Aber letzten Endes für mich so ein bisschen dieses Aha-Erlebnis mit dem bispezifischen Antikörper mit Payload, also mit Chemokombination gegen EGFR, Exon 20-Insertionen und HER2-Mutationen. Das fand ich persönlich ganz am beeindruckendsten. Aber das war jetzt nur auf Lunge bezogen. Das
setzt ja, sich also beides auf Lunge, also EGFR, genau. Also Exon 20 und auch HER2, also nur auf Lunge, nicht auf Brustkrebs zum Beispiel auch
bezogen. Nee, wurde nur in Lunge getestet auch. Also die Daten wurden nur gezeigt.
Genau. Ja. Wenn wir schon bei der Lunge sind, das ist ja das Thema, was mich immer am meisten interessiert. Hast du sonst irgendwelche Weiterentwicklungen, ich sag mal, von TKIs? ALK war ja letztes Jahr sehr groß, da war ja die Crown-Studie, das war ja richtig so ein, man nennt das ja immer den Practice-Change, ne? wenn auf jeden Fall ab dieser Studie eigentlich fast alle umsatteln und dieses Medikament dann nur noch einsetzen. Gab es sowas in diesem Jahr auch?
Ein bisschen. Also es kam relativ viel zum Thema KRAS, was heißt relativ viel, also zwei Highlight-Studien, die geguckt haben, ob man die spezifischen KRAS-Inhibitoren auch in der Erstlinientherapie einsetzen kann. Also nicht so, wie sie aktuell zugelassen sind, nach Vortherapie mit Platin. Und da gab es gleich zwei verschiedene Studien, die das dann in Kombination mit Immun-Checkpoint-Blockade gemacht haben. Das ist insofern bemerkenswert, weil als die ganz Jungs rauskam 2021, da hatte man nicht erwartet, dass man die wirklich kombinieren kann, Immun-Checkpoint-Inhibition und KRAS-Inhibitoren, KRAS-G12C-Inhibitoren. Jetzt, wie gesagt, beim ASCO zwei Studien, die schon einen ordentlichen Benefit gezeigt hatten, einmal mit dem Adagrasib, einmal mit dem Olomarisib, also das scheint auch ein konsistenter Effekt zu sein, auch wenn man dann den Inhibitor sozusagen wechselt. Das war jetzt schon. Eine Studie wie Crown haben wir so gesehen nicht gesehen. Wir haben im Kleinzellerbereich eine Talatamab-Studie gesehen, die halt wahnsinnig groß erwartet wurde und wo wir alle gehofft hatten, dass die Ergebnisse auch gut sein werden, weil das dann ja im Umkehrschluss eine bessere Verfügbarkeit des Medikamentes à la longue bedeuten würde. Und das ist in der Tat positiv ausgegangen. Also die Second-Line-Studie mit Talatamab beim SCLC, die war wirklich sehr gut, Delphi 304-Studie, und die setzt sich jetzt schon so ein bisschen im Alltag durch, dass wir jetzt schon relativ viel Talatamab, solange es noch nicht zugelassen ist, über den medizinischen Dienst der Krankenkassen die Übernahme halt beantragen.
Das wird sehr, sehr viele freuen oder alle, die in dem Bereich Kleinzeller sind, weil das ja sonst immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, unter uns Lungenkrebslern so der Endgegner war, ne?
Absolut. Ja, wenn ich auch ganz vielen Leuten, falls sie zuhören, noch ganz vielen Leuten Rückruf schuldig oder Telefonate schuldig. Wir sind schon lange dran, dass wir über die molekularen Tumorboards den medizinischen Dienst der Krankenkassen dahingehend bearbeiten, dass der halt das genehmigt, die Anträge. Ich glaube, das ist jetzt insofern vom Tisch, dass es da keinen Grund mehr gibt, das einem Patienten zu verweigern oder nicht zu übernehmen.
Das ist, glaube ich, auch das schlimmste Gefühl, ne? Wenn du weißt, es gibt was und du kannst es nicht kriegen. Also wenn du weißt, es gibt nichts, dann ist das was anderes. Aber wenn da denn nur, ich sag mal, jemand von der Krankenkasse zwischenhängt und du als Arzt sagst, dass das wirkt und Studien haben es nachgewiesen, das ist, glaube ich, die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, ne?
Ja, muss man sagen, wir kooperieren schon relativ viel mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen, um das halt auszuloten, ne, wann es Sinn macht, eine Übernahme zu beantragen und wann nicht. Auch gerade so im Bereich der molekularen Tumorboards gibt es da immer wieder Diskussionen, weswegen ich jetzt relativ frei sagen kann, die sind ja auch nicht böse, ne? Also die gucken halt die Datenlage durch und es ist jetzt nicht so, dass sie bewusst in so eine Fragestellung gehen, weil sie einem was vorenthalten wollen, sondern die sind halt angehalten zu gucken, wie gut liegen Daten vor. Also liegt eine randomisierte Studie vor, liegt eine prospektive Studie vor. Und wenn dem so ist, und deswegen bin ich so happy mit der Talatamab-Studie jetzt beim ASCO, wenn dem so ist, dann haben die auch wenig Argumentation, das abzulehnen oder da dagegen zu argumentieren.
Also das finde ich schön. Das ist ja so eindeutig, habe ich das noch nie gehört. Da ich ja immer nur ein Medikament bis jetzt genommen habe von Anfang an, höre ich das immer nur von Zuhörerinnen, dass das immer kompliziert ist. Aber wahrscheinlich ist auch dann, ich sag mal, so ein kleines Briefchen von dir mit den richtigen Daten dann auch, ich glaube, das, was dann zum den Entscheidungsprozess ein bisschen beschleunigt oder den positiv stimmt, glaube ich. Also dass man die dann auch darauf hinweist, dass es was gibt, ne?
Also das sind die aber auch also schon locker, so seit 2-3 ASCOs, dass wir in den Diskussionen stehen. Okay. Und auch so, dass wir erstmal vorhorchen, was, ne, was war denn für euch das Highlight oder welche Studie findet ihr ganz besonders? Das war in diesem Jahr definitiv die Talatamab-Studie, das war beim letzten ASCO zum Beispiel die Kleinzeller-Studie, wo auch die Immuntherapie in der Erhaltung eingesetzt worden ist bei Limited Stage Disease. Also die gucken sich das ja, wie gesagt, auch schon an. Ich will jetzt nicht zu sehr so über die reden, haben natürlich auch das, sagen aber auch, wenn Daten enttäuschend sind. Also bei allem muss man jetzt sagen, es gab die Hertena-Studie dieses Jahr präsentiert für EGFR-mutierte Patienten mit einem HER3 Antibody-Drug-Conjugate. Die hat leider gefloppt. Also die hat leider das Gesamtüberleben nicht verlängert und so wurde das dann auch kommuniziert als negative Studie. So hart das halt auch klingen mag. Also das haben wir
gesagt. HER3 ist auch ziemlich neu, der Biomarker, oder? Also für mich ist er jedenfalls ziemlich neu.
Ja, ist. Also die erste Hertena-Studie, die war Highlight vor 2 Jahren beim ASCO für Patienten, die halt EGFR vortherapiert sind im Resistenz-Setting, in einem sehr harschen Resistenz-Setting. Also erst Osimertinib und dann nochmal eine Chemo. Und wenn man dann progredient war, dann ist man in diese Studie gekommen. Da war es eigentlich nur gute progressionsfreie Überlebensdaten, ganz gute Ansprechraten. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt in der Gesamtüberlebensanalyse leider nicht übersetzt, sodass das Mittel auch relativ schnell die Zulassungen zurückgezogen worden sind bei der FDA und der EMA.
Und dieses HR3 jetzt, du sagst es auch, also enttäuschend die Studie. Gab es denn irgendwelche anderen Biomarker noch, die jetzt rausgekommen sind, wo du sagst, das wäre was Neues oder das könnte man neu herausfinden, ob man darauf sensibel ist oder ich sag mal, das ausgeprägt hat? Oder ist, ich sag mal, da jetzt irgendwo so ein Stopp, es gibt keine neuen Biomarker zurzeit?
Doch, eigentlich schon relativ viele. Das Problem ist, bei den ADCs, so gut die sind und so populär die jetzt halt auch werden, dass wir, um kleinlaut zu sein, nach wie vor nicht so richtig wissen, inwiefern man den Biomarker braucht. Also wenn ich jetzt ein ADC gegen HER2 habe, dann weiß ich zumindest beim Brustkrebs, dass ich nicht zwingend eine super hohe HER2-Expression brauche, damit das einigermaßen gut wirkt. Und das setzt sich halt so ein bisschen fort. Für uns relativ interessant, weil wir da auch präklinische Arbeit reingesteckt haben. Nectin-4, das ist zum Beispiel auch so ein Oberflächenstrukturprotein, was auch bei der Lunge vorkommen kann, wo wir allerdings noch nicht wissen, inwiefern wir da die Expression brauchen, um mit dem Nectin-4 gerichteten ADC dann wirklich zu arbeiten. Also das ist schon nach wie vor, obwohl die Medikamente hier teilweise auch schon länger dann verfügbar sind, schon immer noch relativ viel, was man nicht zu 100% weiß oder was man zu sehr wenig Prozent weiß, wenn man ehrlich ist, und wo noch viel Hintergrundforschung und so laufen muss, um das besser zu klären. Also Nektin 4 wäre so eines, weil da in Zukunft dann auch Studien darauf gepowert sind. DLL3 beim Kleinzeller auch schwierig. Talatamab war jetzt unabhängig von der DLL3-Expression ausgewertet worden. Also wie gesagt, das weiß man nicht so zu 100%, inwiefern diese Expression benötigt wird. An Mutationen, an neuen Treibermutationen gab es dieses Jahr keine Neuigkeiten.
Ich kriege das auch immer durcheinander. So, ich habe alle deine Videos geguckt auf Onco-Education. Also nochmal Glückwunsch, du hast ja jetzt ja 5-jähriges Jubiläum. Aber,
danke.
Ich kriege das ja auch immer durcheinander. Also was ist Treiber, was ist Biomarker? Ich weiß immer nur, ja klar, dass EGF eine Treibermutation ist. Aber jetzt zum Beispiel, oftmals liest man jetzt auch dieses PIK3CA oder so. Habe ich das richtig ausgesprochen, Matthias?
Ja, absolut.
Das ist dann ein Biomarker oder ein Treiber?
Da könnte ich mich jetzt länger zurücklehnen. Also es ist eine klassische Treibermutation, ist glaube ich 91, 92 oder so entdeckt worden. Da hatte man noch ein bisschen Respekt, da hat man gesagt, so eine kleine Punktmutation wird ja wohl kaum für Krebs verantwortlich sein. Das hatte sich ja mittlerweile gelöst, weil ja auch bei EGFR, auch bei KRAS wir von kleinen Punktmutationen sprechen, die aber trotzdem großen Impact haben können. PIK3CA spielt eine große Rolle bei Brustkrebs und will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, doch, will ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, nur beim Brustkrebs. Also okay. Da waren auch beim ASCO wieder zwei neue Studien, ein neuer PIK3CA-Inhibitor, das sind auch aktivierende Mutationen, die verhältnismäßig gut waren. Verhältnismäßig gut heißt halt nicht vergleichbar mit dem, was wir von Lungenkrebs kennen und ne, von den Treibern bei Lungenkrebs, ALK, EGFR oder so kennen, sondern da geht es dann eher darum, dass man eindeutig besser als Chemotherapie ist, aber jetzt nicht, wie gesagt, bei weitem nicht so stark vergleichbar ist. Also PIK3CA kennen wir auch schon relativ lange und sind ein bisschen skeptisch, das zu empfehlen, bei Nicht-Brustkrebs da eine zielgerichtete Therapie zu machen. Sehen es sehr häufig in Kolorektalkarzinom, wir sehen es verhältnismäßig häufig bei Plattenepithelkarzinom der Lunge, sonst generell beim NSCLC auch, somit bis zu 5%. Nur wie gesagt, wir tun uns sehr schwer, obwohl es eine aktivierende Mutation ist, das wirklich als therapeutisches Target anzusehen, auch weil die Inhibitoren relativ toxisch sind, muss man auch sagen.
Ah, okay, das ist also nicht der Vorteil wie beim ADC, wo es sein kann, dass die Nebenwirkungen wesentlich weniger sind als bei einer Standard-Chemotherapie, sondern da ist es tatsächlich so, dass da die Medikamente gleich oder toxischer sind als die Chemotherapie?
Wir haben ja bei den Nebenwirkungen immer so ein bisschen die Problematik, dass wir uns immer an Chemotherapie orientieren und dann mit Prozentzahlen kommen. Ne? Die Chemotherapie macht ja immer Veränderungen im Blutsystem. Das heißt, ich habe in dem Moment, wo ich eine Chemotherapie einsetze, immer einen hohen Prozentsatz an Nebenwirkungen und auch an ausgeprägteren Nebenwirkungen. Einfach das Wirkprinzip der Chemotherapie folgen. So bei den ganzen zielgerichteten Therapien ist es ja so, die als Tablette täglich eingenommen werden, dass man da im Optimalfall überhaupt keinen Einfluss auf die Blutbildung und auf das Blutsystem haben, stattdessen eher halt spezifische Nebenwirkungen wie den Hautausschlag bei EGFR-Mutationen oder den Durchfall und Ähnliches. Und das muss man immer im Hinterkopf halten, wenn man sich halt nur die Zahlen von den Zulassungen oder von den Nebenwirkungen in den Studien anguckt. Weil unser Klassiker, den wir immer als Beispiel aufnehmen, so ein Grad 2, also nicht so ausgeprägter Durchfall, der aber durch eine tägliche Gabe jeden Tag über 1, 2, 3 Jahre vorliegt, ist ja womöglich schlimmer als eine Chemo-Nebenwirkung, wo man halt einen Tag niedrige rote Blutkörperchen hat, die man womöglich gar nicht mitbekommt. Also die man nur mitbekommt, wenn man zufällig gerade Blut abnimmt und so. Das heißt, das ist mal so ein bisschen aufzupassen, wobei die allermeisten zielgerichtet eingesetzten Therapien sind ja gut, also die sind schon deutlich nebenwirkungsärmer als Chemotherapeutika. Bei PIK3CA ist so ein bisschen der Fluch, dass das eines der wichtigsten Proteine in der Zelle für den Zucker- und Insulinstoffwechsel ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich das hemme, produziere ich enorm hohe Blutzuckerspiegel im Körper mit allen Nebeneffekten, die man dann hat. Und da muss man sagen, also wir hatten das auch als Phase-1-Substanzen vor vielen Jahren mittlerweile. Die sind schon teilweise relativ schlecht verträglich. Also dass das die Patienten nicht so gerne nehmen, dass man Therapiepausen einbauen muss, dass man reduzieren muss, wo es nur geht. und womöglich auch, dass Patienten das ablehnen, teilweise trotz Benefit klinisch, also trotz kleiner werdendes Tumors sagen, das ist mir jetzt aber zu viel an Nebenwirkungen.
Ja, ich bin auch ein Patient, der immer ziemlich stark auf die Nebenwirkungen schaut, also nicht nur Wirkung, sondern auch, ich sag mal, die Nebenwirkung und damit auch natürlich die Lebensqualität irgendwie hochhalten will. Das hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema, wir beide, dass man zu stark oftmals auf so eine Überlebenszeit schaut, aber dann gar nicht im zweiten Schritt, wie ist denn diese Lebenszeit zu verbringen? Ne? Ich weiß, du guckst da drauf auf die Nebenwirkungen, aber oftmals in so einem, so einer gehypten Studie oder so, gibt's dann auch so Schattenseiten, ne?
Absolut. Ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet, wenn man guckt, wo wir herkommen. Ne? Also therapeutisch beim Lungenkrebs könnte die Studien von 2002, von 2003 nur Chemotherapie zeigen. Da war das mediane Überleben halt 8-9 Monate, Gesamtüberleben. Und da gab es noch überhaupt nicht die Vorstellung, dass man therapeutisch mal in Jahre kommen kann, im Jahresbereich oder mehrere Jahre und so. Mhm. Das heißt, man hat lange Zeit gesagt, na ja, bevor ich eine Chemo nehme, kann ich ja relativ viel an Nebenwirkungen vertragen, weil, und das klingt jetzt ganz zynisch, so lange ist das ja nicht, damit umzugehen. Das hat sich halt fundamental geändert. Das ist halt wirklich fantastisch, wie sich wirklich das Outcome seitdem ja wirklich entwickelt hat. Speziell für zielgerichtete Lungenkrebstherapie, aber auch durch die Zunahme der Immuntherapie für Patienten, die ja halt keine Treibermutationen haben oder andere inaktivierende Treibermutationen haben, da ist wirklich ordentlich was dazugekommen. Was dann aber zur Folge hat, dass man sich dann halt wirklich hinsetzen muss und sagen, okay, akzeptiere ich jetzt den Durchfall gerade 2-3 Jahre oder den Juckreiz gerade 1, 3 Jahre oder guckt man, dass man da eine Optimierung hinbekommt. Also da hat sich auch wahnsinnig viel getan, aber da sind natürlich auch gerade die Patientengruppen oder die Patientenorganisationen super, super wichtig, das zu diskutieren und da womöglich auch Besserungsvorschläge geben zu können.
Ja. Ja, oder Beiräte, die dann so ein Nebenwirkungsmanagement dann irgendwie vorantreiben, ne?
Genau.
Du hast gerade das Schlagwort Immuntherapie gegeben. Gab es da irgendwelche, ich sag mal, bahnbrechenden Studien oder für dich Dinge, die du in den Klinikalltag übernehmen kannst?
Ja, es gab ein Gesamtüberlebensupdate von einer Studie, in der Neoadjuvant, also vor einer Operation, kombinierte Immuntherapie und Chemotherapie verabreicht wurde. Das ist ja so ein Trend, der sich so seit vielleicht 2-3 Jahren mehr und mehr durchsetzt, dass man auch perioperativ, also um die Operation herum guckt, was man da machen kann. Ne? Angefangen mit der Ad-Aura-Studie, die bei EGFR-Mutierten nach Operation, wo sie Metinib direkt gibt, nun halt auch zu den Punkten, was man vor der Operation machen kann und wie gut das ist. Die entsprechende Studie hatte gezeigt, 5 Jahres Überlebensupdate, einen deutlichen Benefit für diese neoadjuvante Therapie, verglichen mit denen, die gar nichts oder die nur Chemotherapie bekommen hatten, adjuvant. Und das ist, denke ich, schon ein, ich will jetzt nicht sagen Practice Changer, ne? Weil es, wie gesagt, 5 Jahre Update. Ne? Wir kennen die ersten Daten seit 3 Jahren oder seit 2 Jahren. Das ist jetzt nichts, was einen komplett überrascht oder so. Aber das ist schon in der Community auf Social Media relativ gefeiert worden, auch gänzlich frei von negativen Kommentaren und so. Demgegenüber gab es dann auch den Versuch, bei EGFR-mutierten Patienten neoadjuvant, also auch vor der Therapie, EGFR-Inhibitor einzusetzen, Osimertinib mit Chemotherapie. Das hat nicht so gut funktioniert. Da muss man ganz klar sagen, ne, diese Überlegung, die wir haben, vor der Operation was zu machen, das ist schon extremst an die Immuntherapie gekoppelt, an dem, was wir uns versprechen von der Immuntherapie, an dem, was die Immuntherapie womöglich vorher macht, bevor wir operieren, während alles andere, also die therapeutische Wirkung eines Medikamentes, zum Beispiel Osimertinib in dem Fall, eher seine Stärken hat, wenn man wirklich im Stadium 4 oder halt nach einer Operation das eingesetzt werden könnte.
Ja, genau, das hatte ich auch schon gehört, also dass Osimertinib nach OP eingesetzt wird und da gute Erfolge feiert oder gute Ergebnisse hat. Was mir da gerade einfällt, ist auch, dass deine Kollegen im Bereich Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, auch dort sehr, sehr stark die Zukunft sehen, dass eine Chemotherapie auch vor der Operation zum Tragen kommt, um dann viel, viel besser operieren zu können. Ne? Also, dass man wichtige Blutgefäße und so weiter viel besser dann trennen kann von dem Tumor. Also, das hatte ich auch schon in einer Podcast-Folge mit einem Kollegen. Also macht eigentlich Sinn. Und da ist es auch das Gleiche. Die wissen das eigentlich, aber warten jetzt auf Studien, die zeigen, ja, es ist auch so, ne?
Ja, das ist manchmal Fluch, ne? Also, dass wir immer diese Evidenz suchen. Also, wir müssen halt irgendwas zitierfähig haben, wo man sagen kann, ne, da steht das so und so drin. Ganz eines meiner persönlichen Highlights, auch wenn es jetzt nicht auf Lungenkrebs bezogen war beim ersten Buch, Sport nach einer Operation. Also, da war eine Studie, die hat beim Dickdarmkrebs bei Patienten, die operiert worden sind und die noch eine adjuvante Chemotherapie hinterherbekommen haben, die Patienten aufgeteilt, randomisiert in eine Gruppe, die halt wirklich so einen Drill-Instructor auf die Seite gestellt bekommt, der alle zwei Wochen anruft und wirklich oder Treffen organisiert und dann auch Sport mit den Patienten macht. Oder eine Gruppe, und da war ich so ein bisschen schockiert, weil die nannten sie Education Only, ne? Das ist für Onco Education, das müsste ja meine Gruppe sein. Nein, die Education Only Gruppe, da hat man den Patienten nur die Informationen mitgegeben. Also hat man Handouts zum Sport, Handouts zur Ernährung, alles Mögliche. Und das hat man dann wirklich über 15 Jahre, das finde ich auch so beeindruckend bei der Studie, über 15 Jahre mit durchschnittlich 8 Jahren Nachbeobachtungszeit sich angeguckt. Und ich finde da schon ganz toll, wie die Einleitung in ihrem Paper, das Paper ist dann zeitgleich erschienen im New England Journal of Medicine, also auch so ein bisschen der höchsten Publikation, die wir in der Medizin kennen. Lange Rede, kurzer Sinn, mit positiven Effekten. Das hat gezeigt, dass Sport in dem Setting besser ist, was das Gesamtüberleben und was das krankheitsfreie Überleben, was der primäre Endpunkt war, angeht. Alles jetzt nur 6% in der 5 Jahre Überlebensrate klingt erstmal nicht so spektakulär, aber das sind immerhin schon, ne? Also in absoluten Zahlen verdammt viele Patienten, die davon Benefit hätten. Und dann haben die auch in der Präsentation am ESCO hochgerechnet, wie viele Patienten muss ich das denn empfehlen, damit ich einen Todesfall verhindern kann. Und das sind nur 14. Also die Nummer needed to treat, das heißt, wie häufig muss ich das durchsetzen, ist 14. Das ist kein Vergleich zu irgendwelchen Screening-Maßnahmen bei anderen Krebsarten oder so, wo man immer im hohen dreistelligen Bereich ist. Also das fand ich super. Warum ich das jetzt so als Beispiel nenne, ne? Weil also dass Sport gut ist, weiß, glaube ich, jedes Kind. Wir haben halt nur nichts, womit wir das begründen können oder nur nichts, wo wir sagen können, so geht das und was nicht Bauchgefühl ist. Ich fand es ganz süß, weil ganz viele Kollegen von mir haben gesagt, nach der Studie, habe ich doch schon immer so gemacht. Ich habe doch meinen Patienten immer Sport empfohlen. Aber das ist ja wieder der Punkt. Das reicht ja nicht aus. Das ist ja der Education-Arm, den Patienten was empfehlen. Der Studienarm, der positiv war, der hatte einen Sportler mit an die Seite gegeben, der halt alle 2 Wochen Training gemacht hat.
Dauerhaften Arschtritt eigentlich, ne?
Ja, also es geht schon. Also die Studie wird auch viel formuliert, dass es auch in Richtung Verhaltensanpassungen, Behavioral-Geschichten und so geht. Und das hört nach einem halben Jahr auch auf. Also nach einem halben Jahr zwingendem Training bleiben zwar die Gespräche und die Besuche gleich in zweiwöchigen Abständen, aber es wird halt nicht mehr zwingend Sport gemacht, sondern nur noch empfohlen. Also dass die Patienten dann selbst entscheiden können, ob sie der Empfehlung folgen und Sport machen, aber das nicht mehr zwingend machen müssen. Also super spannende Studie und für mich wirklich so ein Beispiel. Also wir jammern oft so, dass man zum Thema Ernährung oder Sport keine guten Studien machen kann. Also es geht schon, kann man schon mal 15 Jahre warten und dann beim ASCO präsentieren und im New England Journal publizieren, genau.
Wie du das eben schon angedeutet hast mit diesem Personal Trainer, so ist es, ich sag mal, bei mir auch am Anfang gewesen. Ich mache ja jeden Mittag meinen Spaziergang, weißt du ja. Und am Anfang musste ich mich dazu zwingen, aber es ist jetzt ja so, wie du schon eben sagtest, zu einer Verhaltensänderung gekommen, ne? Also für mich ist das schon ganz klar, dass ich mittags loslaufe. Das ist irgendwie so ein Automatismus geworden. Und so denke ich, ist das bei der Studie auch. Wenn du da alle 2 Wochen irgendwie gedrillt wirst, dann ein großer Teil wird wahrscheinlich das Ganze als Schema F aufnehmen, ne?
Ja, also das war, glaube ich, so ein bisschen die Ambition hinter dem Design, dass man gesagt hat, man macht das 6 Monate lang und bleibt dann zwar bei der Betreuung, aber ohne das klar zu machen. In der Studie war es aber auch so, dass die Patienten, die nur educational Informationen bekommen hatten, auch die hatten nach der Operation und nach der Therapie eine Zunahme ihrer Aktivitäten und ihres Sportaufwandes sozusagen. Aber der war halt in der Summe Pi mal Daumen 10 Stunden weniger als in der Gruppe, die halt wirklich professionelle Behandlung oder professionelle Hilfe hatte. Also ich fand das schon schon enorm aufschlussreich zu wissen. Mir würde es genauso gehen. Ich würde, denke ich, mehr Sport machen, wenn ich jemanden im Nacken hätte, der mich alle 2 Wochen dran erinnern würde, als trotz Wissen um die Theorie, als das dann wirklich selbst in Anspruch zu nehmen oder selbst machen zu wollen. Also das ist so ein bisschen das, was ich meinte zu den Evidenzen. Ne? Viele Sachen sind zwar klar, aber man braucht es halt wirklich einmal schwarz auf weiß zum Nachlesen und zum Zitieren.
Ich meine, ist jetzt ein schlechter Übergang, so ein kleiner Moderationsfehler, aber wenn man jetzt zum Beispiel das kombiniert, also eine Therapie und Sport, schlage ich jetzt mal so den harten Weg zur Kombination, weil mich interessiert nochmal, kombiniert man mehr? Also war in den Studien jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, Immun und Chemo oder Immun- und zielgerichtete Therapie, gibt es, weil da sprechen wir beide immer privat auch drüber, Therapien zu kombinieren, weil ein Tumor ist ja selten homogen, also besteht aus einer Mutation oder einem Treiber. Manchmal sind es ja zwei und man soll dann, oder wir beide, ich bin ja kein Arzt, aber wir beide diskutieren immer drüber, dann auch zwei Therapien zu geben. Gab es da irgendwie neue Studien, Matthias?
Ja, ist das schon so, dass, also als das mit der Immuntherapie beim Lungenkrebs anfing, war das ja relativ lange Zeit so, dass das irgendwie abseits der zielgerichteten Therapie immer diskutiert wurde, dass man sagt, entweder zielgerichtete Therapie oder Immuntherapie. Das hatte noch den Hintergrund, weil die Patientinnen, die halt zielgerichtet therapiert werden, meistens einen relativ, in Anführungszeichen, kalten Tumor haben, der nicht so auf das Immunsystem ausgeht, wie jetzt zum Beispiel ein Tumor, der durch Kettenrauchen entstanden ist oder eine Karas-Mutation oder so hat. Und deswegen hatte man das lange Zeit so wirklich abseits voneinander gehalten. Das kommt wirklich vermehrt. Also es waren, wie gesagt, zwei Karas-Studien, wo man die spezifischen Karas-G12C-Inhibitoren mit der Immuntherapie kombiniert hat, gucken wir mal ganz kurz rein, es waren insgesamt mehr und generell, wenn man sagt, so in die Kombinationen geben, das ist auch ein Trend, den wir jetzt seit 2-3 Jahren sehen, ne? Dass man eigentlich sich weniger drauf verlassen möchte auf eine mögliche Sequenz und eher dahin geht, alles, das beste Blatt sozusagen sofort auszuspielen. Also ich das bei Twitter gelesen zu einer Studie, die auch beim ASCO gezeigt wurde, hatte ich gerade kurz angesprochen, BRAF-mutiertes Kolorektalkarzinom, da wurde eine Studie gezeigt, die halt eine komplette Chemo mit 3 Substanzen kombiniert mit einem EGFR-Antikörper plus MEK-Inhibitor, also die 6-7 Substanzen upfront im Erstlinien-Setting gibt. Und das waren super gute Ergebnisse. Und das hatte bei Lungenkrebs ja auch so ein bisschen Einzug erhalten, dass es viel Diskussion jetzt aktuell gibt, wie gut das Osimertinib zum Beispiel bei EGFR ist. Da versuchen natürlich Leute, die was in der Richtung zu verkaufen hätten, Stimmung zu machen, dass das womöglich zu schwach ist und dass man womöglich stärkere Kombinationen in der Erstlinie einsetzen müsste. Und diese stärkeren Kombinationen sind dann entweder Kombinationen mit Chemotherapie oder Kombinationen mit Amivantamab. Das wird schon diskutiert. Also das geht schon. Wenn das früher noch alles so ein bisschen getrennt war, Chemo versus Immuntherapie versus zielgerichtete Therapie, ist dann ja relativ schnell Chemo plus Immuntherapie zusammengewachsen und aktuell ganz deutlicher Trend zu erkennen, dass man jetzt auch wirklich Chemo plus Immuntherapie plus zielgerichtete Therapie angeht.
Aber jetzt außer dieses Karas-Beispiel ist für uns Lungenkrebsler jetzt gerade bei diesem ASCO jetzt nichts Bahnbrechendes oder für dich Kliniktaugliches bei, was du jetzt anders machen wirst in Zukunft.
Nee, die Diskussion bei EGFR haben wir seit letztem Jahr, ne, seit die Mariposa und die Flora-2-Studie gezeigt worden sind. Nee, da gab es dieses Jahr wirklich nichts, wo man sagen würde, das ist jetzt komplett neu oder überrascht uns in irgendeiner Form.
Hast du sonst noch bei anderen Kollegen, also bei anderen Tumoridentitäten irgendwie was gesehen, was für dich bahnbrechend ist oder wo du gedacht hast, wow?
Also die Sportstudie fand ich, wie gesagt, super.
Ja, die ist auch, ich meine, 15 Jahre. Also dass die dann auch so, ich sag mal, erstklassig publiziert wird oder veröffentlicht wird, das hat sie dann auch verdient. Ne?
Absolut. Also das muss ich da wirklich kleinlaut sagen. Also 15 Jahre, das ist, ich bin jetzt 18 Jahre dabei. Das wäre, wenn ich jetzt nach 3 Jahren oder so die Studie bekommen hätte. Aufgesetzt hätte, genau. Dann wäre man jetzt dabei, da endlich die Ergebnisse reinzuholen. Das war schon Highlight, weil das halt so lange gefordert war und es gibt, glaube ich, über 800 Studien. bastel gerade auch an einem Video zum Thema Sport und Krebs und komme da kaum nach, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt. Nichts, was eine Evidenz hat, die hart wäre. Ne? Also nichts, wo man sagen kann, okay, das ist so gut, das muss ich meinen Standard ändern. Aber halt schon insgesamt sehr, sehr viel. Und das ist jetzt durch die Studie überholt worden im positiven Sinne. Es war noch eine Studie beim NSCLC, die heftig diskutiert wurde, wo ich mir nicht so richtig einen Reim draus machen kann.
Also nicht Kleinzeller, für die Zuhörer mal eben eingeworfen, ja.
Entschuldigung, nicht Kleinzeller, genau.
Alles gut.
Genau, eine Studie, die geguckt hat, ob es relevant ist, wann uhrzeittechnisch ich eine Immuntherapie gebe.
Ach ja, stimmt, ja.
Ne, das war
auch schon diskutiert. Ja.
Schon die meist geklickt, ich guck mal, 570.000 Aufrufe auf Social Media in dieser Studie, also mit Abstand die meist geklickte NSCLC-Studie bei der ESCO-Homepage.
Hast du auch schon ein Video vorhin gemacht? Also das Video habe ich auch schon gesehen. Also es gibt eine Studie und das, wie gesagt, ist auch auf deinem Kanal Onco-Education zu sehen, die sagt, es hat eine Auswirkung, wann man die Immuntherapie verabreicht, ne?
Genau. Die sagen, also in der Studie hat man 15 Uhr als Cut-off genommen. Das finde ich jetzt, hatten wir auch intern bei uns im Team diskutiert. Das ist jetzt, also unsere Ambulanz ist ja nicht viel später als 15 Uhr offen. Ne? Also dass man in Köln im ambulanten Setting jetzt, sagen wir mal, um 17 Uhr eine Immuntherapie bekommt, ist äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, da gucken wir ja auch, dass wir vormittags oder mittags die Therapie verabreichen. Was mich so ein bisschen... Also die Überlegung ist so, dass ja im Tagesverlauf das Immunsystem anders aktiv ist, dass man nachts halt hauptsächlich so Zellen hat, die aus der angeborenen Immunität kommen. Da gibt's auch ältere Studien, die geguckt haben, dass das womöglich ein höherer Metastasierungszeitraum ist, nachts, wenn das erworbene Immunsystem nicht aktiv ist. Und das will man sich so ein bisschen ausnutzen, dass man weiß, halt die PD-L1-Expression ist super heterogen, aber am höchsten halt, wenn man sich körperlich betätigt, die CD4, CD8-Zellen, die wir für die Immuntherapie brauchen, die ist dann halt unter Betätigung, also auch nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern schon nach ein paar Stunden Fußmarsch etc. Am höchsten. Und deswegen wollte man da nach Möglichkeit die Immuntherapie geben. Wo ich so ein bisschen meine Probleme mit habe, ist ja, eine Immuntherapie auf Antikörper basierend hat ja zumindest in der Theorie eine extrem lange Halbwertszeit. Die wird ja auch alle 3 Wochen gegeben. Das ist jetzt nicht so, dass ich davon ausgehen muss, dass wenn ich das einmal gebe, am nächsten Tag nichts mehr da wäre. Und jetzt kommt das, wenn ich das am Tag der Therapie 15 Uhr verpasse und erst um 17 Uhr die Therapie mache, habe ich ja nichtsdestotrotz am nächsten Tag vor 15 Uhr genug Konzentration, um den Effekt rauszukitzeln. Also das macht mir so ein bisschen schwierig, aber da bin ich ja kleinlaut, die Daten sind da, die Daten sind mega eindeutig, das ist keine kleine Spielerei, sondern es ist eine Verdoppelung vom PFS und vom Gesamtüberleben.
Eine Verdoppelung?
Ja.
Ui. Okay.
Und es gibt wahnsinnig viele Studien, wo man retrospektiv geguckt hatte, also da ist schon was dran, ohne dass ich mir das wirklich erklären könnte.
Also für die Patienten bedeutet das vor 15 Uhr. Also mehr, die haben keinen Zwischenschritt, also es gab nicht von 7 bis 11 und von 11 bis 15, sondern einfach eher als.
Ja, also die Studie, die war wirklich nur knallhart 15 Uhr. Das ist aber eine Kooperation aus einem französischen und einem chinesischen Zentrum oder vielen chinesischen Zentren und einem großen Pariser Zentrum in Paris. Die hatten auch am ASCO noch eine zusätzliche Studie gezeigt, aber eher retrospektiv, also eher im Nachgang geguckt, wie das Outcome ist bei Patienten, je nachdem, wann die ihre Immuntherapie bekommen haben. Und die Sache ist auch schon publiziert. Die ist auch zeitgleich mit der Vorstellung beim ASCO nachlesbar geworden. Die kommen auf 11.30 Uhr. Also, dass es vor 11.30 Uhr sein sollte.
Ich hatte in deinem Video irgendwas mit 11 Uhr nämlich, deswegen habe ich nochmal nachgehakt, Matthias.
Ja, genau, also die haben auch nachgeguckt, ab wann es schlecht ist. Also, alles höchst mathematisch, ne? Und vielleicht auch ein bisschen akademische Spielerei. Also da wird wirklich mit allen Tricks und Kniffen gearbeitet, um irgendwelche signifikanten Daten zu haben. Aber die haben auch geguckt, dass zum Beispiel ganz früh, so 8 Uhr, 9 Uhr auch nicht gut ist, sondern dass es schon eher so 10 Uhr sein sollte. Und dann hinten raus kamen die, glaube ich, auf 13 Uhr als Cut-off-Wert, wo es eher schlecht ist. Also wird der statistische Parameter, den die zur Rate gezogen haben, in die andere Richtung kippt, dass das nicht so gut ist. Aber wie gesagt, Spielerei, ne? Also das,
ja, aber so wie ich meine Zuhörerin kenne, nehmen die diese Spielerei sehr ernst. Also,
ja, ich ja auch. Also das, ja, ich verstehe. Ich muss kleinlaut sagen, ich war auch immer da, also vor 10 Jahren, immer dagegen, ja, die Immuntherapie und die Chemotherapie zu kombinieren, weil ich dachte, mit der Immuntherapie aktiviere ich doch Zellen, die ich brauche, um den Tumor zu bekämpfen, die ich im gleichen Atemzug mit der Chemotherapie platt mache. Ja. Aber auch da ist es so, ne? Hat sich ja durchgesetzt und da hat die Evidenz mich ja umgehauen und ganz klar gezeigt, dass das nicht so einfach ist und dass es ja eher wirklich gute Effekte hat. Also das ist auf jeden Fall mitzunehmen.
Ja, also ich würde auch ab jetzt, wenn ich Immuntherapie hätte, auch den 11 Uhr Termin dann nehmen, ja.
Ja, würde ich auch so machen. Und dann auch alle 2 Wochen ein bisschen Sport einbauen.
Ja, definitiv.
Bei dem Sport?
Entschuldigung, ja genau, wollte ich sagen, dass wir da springen, Matthias, aber haben die gemessen, wie viel Sport? Also ist hier mein 3-4 Kilometer Gang, ist der genug?
Ja, also das war total basal, das war natürlich auch individuell angepasst. Die haben erstmal geguckt, wie viel die Patienten in 6 Minuten gehen können. Ich wollte mir einen Zahlenwert merken. Ich meine, 530 Meter war in beiden Gruppen so der Standardwert für 6 Minuten gehen als Fitness. Das ist also nicht Leistungssport
oder viel.
So.
Ne?
Und dann hat man, da gibt es so eine Formel, wo man so, ohne dass ich das genau erklären könnte, metabolische Äquivalenzwerte berechnen kann. Also wo du halt einen Wert erreichst, der über dem normalen Grundumsatz liegt und schon als Sport zu erkennen wäre. Und das haben die dann in Stunden pro Woche gemessen. Also die fingen beide mit 6, 7 an und sind beide, also sind bis zu 25 Stunden die Woche gekommen, was ja schon sehr viel ist. Ne? Also
das heißt, wohl dann, das
aber
ist
wie gesagt, da geht auch schnelles Gehen und solche Sachen oder normales Gehen wahrscheinlich. Ja. Die 10.000 Schritte sind da quasi mit drin.
Ja, die versuche ich immer hinzukriegen.
Ich auch. Ja. Naja, ich habe sehr, sehr kurze Wege. Ne? Ich bin fußläufig in der Uniklinik.
Ja, aber trotzdem machst du viele Meter dann, ne?
Ja, genau. Und eher nochmal einen Schwenk dann, ne? Durch die anderen Gebäude und so.
Ja, Matthias, du hattest mir im Vorgespräch noch eine skurrile Studie vorgeschlagen oder ja mir berichtet von einer Studie, die im Bereich Kleinzeller ist, also auch Lungenkrebs. Kannst du vielleicht darüber nochmal berichten?
Ja, gerne. Also skurril ist jetzt so eine Sache. Wir hatten die Studie jetzt nicht so wahnsinnig auf dem, doch, wir hatten die eigentlich auf dem Schirm. Wir wussten, dass es diese Studie gibt. Da hatte man das Lurbinectidin, das Skurrile daran ist vielleicht das Medikament, das ist aus der Meeresschnecke entnommen.
Genau.
Auch schon ein bisschen länger, also kennt das schon ein paar Jährchen und hat das in Kombination mit dem Atezolizumab, mit dem PD-L1-Antikörper in die Erhaltungstherapie beim kleinzelligen Lungenkrebs genommen. Also erst eine Chemotherapie, nach Möglichkeit mit Ansprechen und dann im Anschluss die Gabe vom Atezolizumab und dem Lurbinectidin. Und das hat in der Tat ein verlängertes progressionsfreies Überleben erzeugt. Gab ein bisschen Kritik an der Studie, dass da kein Crossover erlaubt war. Das heißt, dass die Patienten, die nur das Atezolizumab bekommen hatten, keine Möglichkeit hatten, danach noch das Lurbinectidin zu bekommen. Das haben einige als kritischen Punkt gesehen. Summa summarum haben aber die meisten Leute das eigentlich als positiv, als zusätzliche Option sozusagen für SCLC, also für den Kleinzeller, gewertet.
Crossover heißt, ist eigentlich ein ethisches Problem gewesen, dass wenn man sieht, dass es funktioniert, wird normalerweise dann auch dem Arm das funktionierende Medikament gegeben, die vorher, ja, ich sag mal, die Standardtherapie hatten, ne? Das war das Problem.
Ganz genau. Also man hat ja eine Randomisierung, ich sag mal, gegen einen schlechten Arm versus einen guten experimentellen Arm. Und was wir immer erwarten, ist, dass wenn man im schlechten Arm landet, man trotzdem die Option hat, in den guten Arm sozusagen zu kommen. Das ist jetzt bei vielen systemischen Therapien jetzt nicht wahnsinnig große Unterschiede, aber gerade bei den Tyrosinkinase-Inhibitoren, ne, macht ja schon einen Riesenunterschied, ob ich ein Zweitlinien-Chemotherapeutikum oder, wie gesagt, eine gut zielgerichtete therapierbare Medikation nehme. Das Problem ein bisschen ist die Zulassungslandschaft, weil lange Zeit hieß es in der Onkologie, dass nur das Gesamtüberleben relevant ist für die Wirksamkeit eines Medikamentes oder für die Zulassung eines Medikamentes. Und da haben sich ein paar Firmen leider auf die Fahnen geschrieben, um das zu gewährleisten und eben nicht den Effekt haben, dass auch die Patienten in dem schwachen Arm das gute Medikament bekommen und man am Ende keine Unterschiede feststellen kann, verbieten wir diesen Crossover. Also das, was du meintest, das ist schon eine ethische, meines Erachtens ein ethisches Problem.
Ja.
Und wir haben uns auch lange ein bisschen gesträubt und machen nicht so gerne Studien, die keinen Crossover erlauben. Es war mal so vor 12 Jahren hat die FDA anerkannt, dass nicht nur das Gesamtüberleben, sondern vielleicht auch das progressionsfreie Überleben ein zulassungsrelevanter Endpunkt werden könnte. Ist es auch. Gibt ja relativ viele Studien, wo das der primäre Endpunkt ist. Nur, wie gesagt, viele Zulassungs-, auch in Deutschland zulassungsrelevante Behörden oder Einrichtungen sind, was das angeht, oldschool, fordern Gesamtüberlebensunterschiede und das zieht dooferweise dann Studien ohne Crossover nach sich.
Ja, ich finde es auch. Also ich finde es aus meiner Patientensicht, das ist ja ein wirklich ethisches Problem, weil ich möchte natürlich dann auch das Medikament haben, was besser wirkt, wenn ich schon an der Studie teilnehme. Ne?
Absolut.
Also ja, also aus meiner Sicht ganz klar, wo ich teilnehmen würde und wo nicht. Also aber klar, ich kann ja auch das Glück haben, gleich im experimentellen Arm zu sein, ne? Das kann ja auch passieren. Und wenn ich es nicht bin und schnell merke, kann ich auch aussteigen zu jeder Zeit, wenn ich möchte.
Also das muss man auch sagen, das ist dann nicht ganz so einfach oder banal, ein Crossover zu machen. Ne? Also da kriegt man auch alle Hindernisse in den Weg gelegt, die man sich nur vorstellen kann.
Dann braucht man einen guten Arzt an seiner Seite.
Absolut. Und natürlich so das Lieblingsgut, noch 10 Anwälte. Nein, aber also da kann man mit juristischem Beistand auf jeden Fall auch viel, viel erreichen.
Auch was erreichen, ne?
Genau.
Zum Schluss ein kleiner Ausblick. Du bist ja auch sehr gut vernetzt in der Community und bei uns ist ein ganz großer Hype gewesen bei den Krebsis, diese Zusammenarbeit von BioNTech und BMS, also Bristol Myers Squibb. Und die entwickeln unter anderem ein Produkt, was sich BNT116 nennt. Kannst du vielleicht unsere Zuhörerinnen da ein bisschen aufklären und auch vielleicht berichten, ob es beim ASCO da auch irgendwie Neuigkeiten gab?
Ja, beim ASCO gab es da wirklich viele Neuigkeiten. Also gab auch eine Pressemitteilung von BioNTech unmittelbar davor, wo die einem so ein bisschen an die Hand genommen haben und ein bisschen erklärt haben, was die machen. Beim BNT116 sind wir auch Studienzentrum Studie ist nach wie vor aktiv, erweitert immer so ein bisschen die möglichen Einschlussmöglichkeiten. Also es kommt peu à peu neu, es werden wieder ein paar Arme eröffnet. Muss so ein bisschen aufpassen, dass ich die verschiedenen BNT-Compounds nicht verwechsel. Also was BioNTech aktuell macht, was wirklich beeindruckend ist und durchaus auch in der Kooperation mit BMS, die feuern schon wirklich auf sehr vielen Rohren. Also da sind Daten angekündigt zu Therapie vom NSCLC, zum Pleuramesothelium, zum Prostatakarzinom. Das waren jetzt die ich, wo ich mir aktiv die Daten angeguckt hatte, die auch alle verhältnismäßig vielversprechend sind. Die haben, das ist ja also im Rahmen des Mergers mit BMS entstanden, einen bispezifischen Antikörper, der gegen VEGF und gegen PD-L1 gerichtet ist, akquiriert, was aktuell auch von der Konkurrenz sozusagen als sehr, sehr, sehr vielversprechend dargestellt wird und mit Sicherheit auch ist. Also da kam wirklich eine ganze Menge. Weil ich gerade sagte, also wir haben bispezifische Antikörper, die da sind. Es sind ADCs genannt worden. Es sind die Vakzinierungen, die mRNA-Vakzinierungen genannt worden, die dann meistens in Kombination wieder mit dem Immuntherapeutikum verabreicht werden. Das ist, meine ich, das BNT116. Und das ist schon viel. würde ich jetzt mal ganz wertfrei sagen, ne? Weil es halt von den meisten Sachen keine Ergebnisse gab. Das war eher so als Work in Progress dargestellt.
So eine Art Wasserstandsmeldung.
Genau, das waren so Wasserstandsmeldungen, aber das verhältnismäßig viel. Also das hatte ich ehrlich gesagt in der Menge nicht erwartet. Ich hatte natürlich auch Pressemitteilungen gelesen von dieser Kooperation mit BMS. Aber da kann man, also die meinen es ernst. Das kann man, glaube ich, schon ableiten.
Matthias, dann haben wir für uns ja eigentlich, für uns Lungenkrebsler oder für alle Krebsis dann so ein bisschen einen Ausblick, was noch kommen könnte. Also das scheint ja dann fürs nächste Jahr, für den nächsten ASCO dann ja, das ist ja immer unsere Hoffnung, dann wirklich etwas rauszukommen, was dann wieder praktikabel ist und was auch anwendbar ist. Danke dir, dass du gezeigt hast, was dieses Jahr beim ASCO 2025 rausgekommen ist und eigentlich so die Highlights waren. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel oder gedanklich, was du sagen wolltest?
Nein, also ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei dir. Das haben wir ja auch schon länger besprochen, dass wir das mal zusammenbekommen. Also
ich glaube, solange ich dich kenne oder wir uns kennen, ja.
Das kann gut sein. Also da ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Anschließend an das, was du sagtest, also nächstes Jahr, klar, generell die nächsten Jahre. Also ich glaube, wenn das sich manchmal so gebetsmühlenartig anhört, wenn wir auf therapeutischer Seite sagen, ja, da ist aber viel in Mache und so, weiß ich, dass das für einen Patienten ja auch manchmal doof klingen kann, ne? Nach dem Motto, kommen wir jetzt nicht ran. Aber es ist wirklich, und das nicht als, sagen wir mal, billige Motivationsspritze verstehen, es ist wirklich so, dass wahnsinnig viel in Mache ist und wahnsinnig viel Entwicklung da ist und sich auch die Entwicklungszeiten deutlich verkürzt haben. Also es war, glaube ich, seltener eine Zeit gegeben, die so in der Onkologie Fortschritte macht und weiter vorangeht. Also da hat sich wirklich einiges getan. Da bin ich auch total optimistisch und zuversichtlich, was die nächsten Jahre angeht.
Ja, also wir haben zwar das Pech, dass wir diese Krankheit bekommen haben, aber die Zeit jetzt, die Entwicklung, die voranschreiten, ist dann schon eine viel, viel, viel bessere als, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, 10 Jahre vorher. Ne?
Absolut. Also,
da können wir wirklich froh sein. Ja, dann danke ich dir, Matthias, und bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal lassen wir uns nicht mehr so viel Zeit. Also das spätestens nächstes Jahr ASCO oder im Herbst ESMO bist du dann hoffentlich wieder mein Gast.
Nee, vorher würde ich dich ja gerne als Gast bedienen. Dann mal ein kleines Video machen. Ne? Das ist bei mir auf der To-Do-Liste auch noch ganz ganz oben. Ja, können wir dann besprechen. Aber das steht auf jeden Fall auch an.
Genau. Das mache ich, da bin ich dabei und ja.
Super.
Dann sage ich schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal, Matthias.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.